Ich wünsche Ihnen einen guten neuen Tag. Wir freuen uns, dass heute auch Kindergottesdienst ist und ich möchte für den Kindergottesdienst beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir wollen dir herzlich dafür danken, dass du uns Kinder geschenkt hast und dir danken für die Kinder in unserer Gemeinde. Und ich bitte jetzt für den Kindergottesdienst, dass du den Kindern das Herz öffnest für dein Wort. Bitten dich für die Mitarbeiter, dass du ihnen Freude und Kraft für diesen Dienst gibst. Danken dir, lieber Herr, dass du hier in unserer Mitte bist und wollen dich bitten, dass du unser Herz öffnest für dich und für dein Wort. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Gemeinde, wir haben das Thema zu dieser Predigt gehört, mit Jesus gelassen leben. Gelassen zu bleiben, das ist sicher in vielen alltäglichen Situationen sehr wünschenswert. Und wahrscheinlich muss man gleich dazu sagen, aber nicht immer so einfach. Gelassen bleiben bei Krankheit, bei schweren Wegführungen, gelassen bleiben, wenn wir an Putin, die NATO und die Ukraine denken, gelassen bleiben bei Corona und Lockdown. Zu meinem Erstaunen habe ich im Internet viele Artikel gefunden, die beschreiben, wie ich gelassen werden kann. Es gibt Tipps, die beim Einüben für mehr Gelassenheit helfen sollen. So gibt es einen Artikel, in dem werden 15 Tipps genannt, die helfen sollen, auch schwierige Situationen mit Gelassenheit zu meistern. Ich möchte mal einige dieser Tipps, die dort aufgeschrieben sind, nennen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie mir helfen würden. Also der erste Tipp, der lautet, mach dir klar, Aufregung lohnt sich nicht. Oder der zweite, lerne Entspannungstechniken. Meditation und sowas, das ist ja immer groß im Kommen. Oder halte kurz inne und das Ganze übe regelmäßig bei kleinen Themen. Und das, was mir am besten vielleicht gefallen hat, reagiere dich mit Sport ab. Also wie weit diese Regeln oder diese Übungen helfen, Gelassenheit zu bekommen, das ist die Frage. Ich bin mir auch nicht sicher, wenn meine Kinder hören würden, dass ich über Gelassenheit predige, ob sie dann nicht sagen würden, lieber Vater hier, bist du vielleicht der Falsche? Sie haben manchmal gesagt, dass ich schon arge cholerische Anwandlungen habe. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Also, die Predigt heute habe ich überschrieben mit Jesus gelassen leben. Dazu der Predigttext. Matthäus 14, 22 bis 33. Direkt danach trieb Jesus seine Schüler an, ins Boot einzusteigen und ihm an das andere Ufer vorauszufahren, während er noch die Menschenmenge nach Hause schicken wollte. Nachdem sie gegangen waren, stieg Jesus allein auf den Berg, um zu beten. Es war inzwischen Abend geworden und er war dort ganz allein. Das Boot war nun schon viele hundert Meter vom Ufer entfernt. Es wurde von Wellen immer stärker hin und her geworfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Das ging so bis in die frühe Morgenstunde. Da kam auf einmal Jesus über das Wasser gelaufen, direkt auf sie zu. Als seine Jünger ihn sahen, wie er über das Wasser lief, zitterten sie vor Furcht. Sie glaubten, es wäre ein Gespenst, und sie schrien vor Angst auf. Im gleichen Augenblick sprach Jesus sie an: Fasst wieder Mut, denn ich bin es doch. Ihr braucht keine Angst zu haben. Da sagte Petrus zu ihm: Herr, wenn du es bist, dann gib mir den Befehl, über das Wasser zu dir zu kommen. Jesus sagte nur: Komm her. So ließ sich Petrus aus dem Boot hinunter und ging auf der Wasseroberfläche und kam bis zu Jesus. Aber dann blickte er doch auf den starken Wind und wurde von Furcht überwältigt. Er war schon dabei, unterzugehen, und schrie: Herr, rette mich! Sofort ergriff Jesus ihn bei der Hand und sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du in dir dem Zweifel Raum gegeben? Als sie dann zusammen in das Boot stiegen, legte sich der Wind. Aber alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten: Du bist wirklich der Sohn Gottes. Wenn wir uns den Zusammenhang dieser Geschichte vor Augen führen, dann ist es so: Eine große Versammlung von Pilgern, Neugierigen und Jesus-Anhängern löst sich langsam auf. Unglaubliches haben die Menschen erlebt. Langjährige Kranke sind gesund geworden. Lahme können wieder gehen, Blinde wieder sehen, Taube wieder hören. Aussätzige sind gesund, sind wieder rein geworden, und sie können so zurück zu ihren Familien, zu ihren Eltern, zu ihren Ehefrauen, zu ihren Kindern. Dämonisch Besessene sind frei geworden, und Menschen, die unter der Last ihrer Sünde schier zerbrechen, sie erfahren durch diesen Herrn Vergebung. Und dazu kommt: Da ist die Hoffnung auf einen neuen König. Er stillt die Sehnsüchte der Menschen und mit 5 Broten und 2 Fischen den Hunger von 5000 Männern und ebenso viel Frauen. Die Menschen sind begeistert, und die engsten Vertrauten diskutieren schon mal über die Posten auf der Regierungsbank ihres Meisters. Man könnte es vielleicht so sagen, wie es die Vicky Leandros in ihrer Jugend gesungen hat: Halt die Welt an, stopp die Zeiger der Uhren, die schönen Stunden, sie sollen nie vergehen. Denn Streitereien um die Haushaltskasse, fehlendes Geld für Arztkosten, so haben die Menschen und die Jünger geglaubt, sie gehören der Vergangenheit an, wenn dieser Jesus unser neuer König wird. Die Jünger, sie stehen nicht im Weg, dass das eintritt. Sie würden gerne mit der Menge Jesus zum neuen König ausrufen. Sie sehnen diesen Tag herbei. Aber leider, der gefeierte Wundermann erweist sich sozusagen als Spielverderber und lässt seine Jünger Gegenwind erleben. Nachdem Jesus den ganzen Tag mit den Menschen gesprochen hat, gepredigt hat, Kranke geheilt hat, nachdem er das spektakuläre Brotwunder getan hat, die 12 Körbe, die übrig geblieben sind, möglicherweise als Wegzehrung an die Pilger für den Heimweg verteilt hatte. Als all das geschehen ist, drängt Jesus seine Jünger, ins Boot zu steigen und den See zu überqueren, um sich der begeisterten Menschenmenge zu entziehen und zur Ruhe zu kommen. In den vergangenen Stunden waren die Jünger aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen. Und jetzt reißt Jesus sie aus allen Träumen und schickt sie weg. Er hätte seinen Auftrag verfehlt, den Menschen Heil und Erlösung und Vergebung zu bringen. Er hätte seinen Auftrag verfehlt, wenn er dem Ansinnen der Menschenmenge und auch seinen Jüngern nachgegeben hätte und sich dort zu dem neuen König hätte ernennen lassen. Jesus ersucht die Einsamkeit und Stille, um mit seinem himmlischen Vater Gemeinschaft zu haben, um Kraft zu schöpfen für den nächsten Tag und für die nächsten Aufgaben. Wir kommen zurück zu den Jüngern, die dort im Boot sitzen. Die kommenden Ereignisse auf dem See sind für die Jünger keine Folge eigenmächtigen Handelns. Jesus drängt sie, unverzüglich ins Boot zu steigen, um ans andere Ufer vorauszufahren. Sie sollten sich beeilen. Er wollte nicht, dass sie mitschwimmen auf den Wogen der Begeisterung und die falschen Hoffnungen der Menschen unterstützen. Weil sie Jesus gehorchen, geraten sie in einen Sturm. Gehorsam gegenüber dem Befehl Jesu garantiert kein konfliktfreies, problemloses Leben. Die Vorstellung, dass in der Nachfolge Jesu immer alles wie geschmiert läuft, entbehrt jeglicher Grundlage. Es ist ernüchternd anzusehen, welche Schwankungen der Glaube der Jünger unterworfen ist. Eben noch begeistert von der Möglichkeit Gottes, fühlen sie sich wenig später völlig allein einem unberechenbaren Schicksal preisgegeben. Die Glaubenserfahrungen von gestern scheinen schneller zu verblassen, als ihnen und vielleicht auch uns lieb ist. In dieser Situation kommt Jesus uns entgegen. Die Jünger finden sich verlassen von allen, finden sich allein auf dem See, so scheint es. Mitten im Chaos, mitten in der Krise taucht völlig überraschend Jesus auf. Die sich allein fühlten, waren nicht allein. Jesus war ihnen immer näher. Sie ahnten nur, sie haben das nur nicht erkannt. Jesus kommt mitten hinein in ihre Angst, Verzweiflung, Ohnmacht und Einsamkeit. Der Sturm konnte Jesus nicht hindern, seinen Jüngern entgegenzugehen. Bei Matthäus heißt es, als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Für viele Ausleger und Prediger ist es keine Möglichkeit, dass Jesus wirklich auf dem Wasser gegangen ist. Und wenn man dann so in Kommentaren liest, dann wird das schön ausgedrückt, schön umschrieben, so wie das möglicherweise Theologen eben tun. So ein Zitat. Der Pfarrer und Theologieprofessor Walter Grundmann, er hat von 1906 bis 1976 gelebt, in der damaligen DDR. Er schreibt zu diesem Text: Wir haben es nicht mit dem Ereignis aus der Geschichte des vorösterlichen Jesus zu tun. Die Erzählung hat nur eine bildhafte Bedeutung. Jesus ist also nicht auf dem Wasser gegangen, sondern der Schreiber dieses Evangeliums, er will uns sagen, unser Leben ist vielleicht vergleichbar mit einem Boot und in diesem Boot ist Jesus. Wenn ich sowas lese, stelle ich mir immer die Frage, wie soll Jesus helfen, wenn ihm keine Macht gegeben ist? Ich halte es lieber mit Gottfried Vogt. 1914, 2009 hat er gelebt. Er sagt, es ist keine belanglose Frage, ob der dreieinige Gott Herr aller Dinge ist oder nicht. Er ist auch Herr über Sturm, Ungewitter und Herr über die Gesetzmäßigkeiten der Erdanziehung. Wer hier nicht mitginge, begrenze die Macht Gottes auf den Innenraum des Humanen, also auf das Denken des Menschlichen. Karl Barth sagt, man wird es Gott erlauben müssen, an den uns bekannten Gesetzen rücksichtslos vorbeizugehen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Jünger das erlebt haben, dass Jesus ihnen auf dem Wasser entgegengekommen ist. Es gibt Lebensumstände, in denen uns Christus fremd und verborgen erscheint. Er hat Zeiten, in denen äußere Widerstände oder es gibt Zeiten, in denen äußere Widerstände, Leid oder Krankheit dazu führen können, dass gestandene Jünger plötzlich ihren Herrn nicht mehr erkennen. Fragen brechen auf und es kommen Zweifel. Machen wir uns nichts vor, niemand von uns ist über jeden Zweifel erhaben. In persönlichen Krisenzeiten kann Jesus uns fremd werden und wir leben davon, dass er sich wieder zu Wort meldet. Vielleicht durch ein Bibelwort, vielleicht durch den Zuspruch eines Menschen. Was ich in dieser Geschichte schön finde, es heißt, aber Jesus, als er die schreienden Jünger hörte, aber Jesus sprach sie sofort, unverzüglich an. Erschreckt nicht, rief er, ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Der Sturm tobte noch, aber ihre Angst begann zu weichen, denn Jesus war da. Dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, er spricht zu den Jüngern, er spricht zu uns, ich bin da, ich bin in deinem Alltag. Und dann geht die Geschichte weiter. Ich habe sie überschrieben, Jesus und der übermütige Petrus. Der Jünger, der es immer wissen will. Da sagt Petrus, und wenn ich an Petrus denke, dann könnte man manchmal von ihm sagen, und man hat manchmal den Eindruck, der Petrus, er muss hören, was er denkt. Und so vielleicht auch in dieser Geschichte. Mutig oder übermütig, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagt Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser zu Jesus. So kennen wir ihn, den Petrus, den Jünger, der immer mit seinem Mund vorne wegmarschiert. Das Phantom auf dem Wasser, das ist ihm nach wie vor vielleicht nicht geheuer. Und so sagt er, wenn du es bist, Jesus, dann ruf mich zu dir. Petrus, er sucht Gewissheit und Jesus, er lässt sich darauf ein. Sicher haben die anderen Jünger den Atem angehalten, ob ihres leichtsinnigen Mitbruders. Das kann doch nicht wahr sein. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Die Jünger trauen ihren Augen nicht. Petrus kann zumindest vorübergehend auf dem Wasser laufen. Alle physikalischen Gesetze scheinen außer Kraft gesetzt. Aber dann plötzlich schlagen die Wellen über Petrus zusammen. Doch als Petrus merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu singen und er schrie, Herr, errette mich. Petrus marschiert auf dem Wasser so lange, bis er anfängt, über seine Situation nachzudenken. Und dann kommen ihm die Gedanken, kein Mensch kann doch auf dem Wasser gehen, weder bei Wellengang noch bei glatter See. Und mit einem Male reden die aufschäumenden Wellenberge lauter als der Ruf Jesu. Von einer Sekunde auf die andere gehen erst der Glaube und dann der ganze Petrus unter. Genau in dem Moment, als der Glaube baden geht, wird ein neuer Glaube geboren. Es ist der Glaube, auf den man sich absolut nichts mehr einbilden kann. Es ist der Glaube, für den es keinen Applaus von Menschen gibt. Es ist der Glaube im Zerbruch. Jetzt erst wird deutlich, was oder besser wer trägt, wenn nichts von dem eigenen Glauben übrig geblieben ist. Es ist der einzige Hilfeschrei: Herr, rette mich. Und sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Ich finde es großartig. Jesus bestraft den zweifelnden Petrus nicht, indem er ihn einige Mund voll Wasser schlucken lässt, sondern er packt ihn sofort und hält ihn fest. Aber dann die ernste Frage: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Was sollte Petrus sagen? Warum hatte er gezweifelt? Warum hatte er vorher geglaubt? Warum? Was wir glauben oder weshalb wir zweifeln, hat zu tun mit dem Eindruck, den wir von einer Person oder einer Sache haben. Ein Satz, der mich schon viele Jahre begleitet, dieser Satz lautet: Was wir ansehen, gewinnt Macht über mich. Was wir ansehen, gewinnt Macht über mich. Als Petrus auf Jesus gesehen hat, da haben die Wellen getragen. Als Petrus anfing, auf die Wellen zu sehen, als der Sturm Oberhand in seinem Leben gewonnen hat, da blieb nur noch der Ruf übrig: Jesus, Herr, rette mich. Und Jesus ergreift die Hand und nach ihm und zieht Petrus aus dem Wasser. Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten: Du bist wirklich Gottes Sohn. Der in der Lage ist, auf dem Wasser zu gehen und Petrus vor dem Ertrinken zu retten, er ist derjenige, der auch Herr ist über die Stürme deines und meines Lebens. So unverhofft und plötzlich der Sturm über die Jünger hereinbricht, so plötzlich legt er sich wieder. Am Ende bleibt nur das Staunen über die Macht Gottes. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich in Ehren an. So betet der Psalmist. Die Frage war: Was gibt mir heute Gelassenheit? Was sind sozusagen die Regeln zur Gelassenheit aus diesem Predigttext? Ein erster Gedanke: Jesus oder Leben in der Nachfolge Jesu verschont uns nicht vor rauen Wegen. Krankheit, Sterben, Beruf, Erziehung der Kinder, und wir könnten diese Wellen, diese rauen Winde weiter ausführen, sie erlebt auch der Nachfolger Jesu. Die Frage, die ich mir oft stelle, auf die ich auch keine Antwort habe, ist: Manchmal hat es so den Eindruck, als würde der lebendige Gott diese Hürden unterschiedlich verteilen. Der eine hat ein bisschen mehr, der andere hat ein bisschen weniger. Leben in der Nachfolge Jesu bedeutet, dass wir vor rauen Winden nicht verschont werden. Zweiter Gedanke, um mein Leben, was mein Leben, was mein Sein umgibt, steht die Zusage Jesu, ich bin's, fürchte dich nicht. Und derjenige, der Kraft hat, über Wellen, über Wind, über das Meer, derjenige, der mit 5 Broten und 2 Fische über 5000 Menschen satt machen kann, derjenige, der Kranke heilt, Lahme wieder laufen können, Blinde wieder sehen, derjenige, der für meine Sünden gestorben ist, derjenige, der sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Dieser Herr, er umgibt mich in meinem Alltag. In seinen Händen bin ich geborgen. Er ist da in meinem Alltag. Und dieses Ich bin's, ich bin für dich da, das finde ich das Großartige, was uns in der Bibel beschrieben ist. Dieses Ich bin da, ich rette dich, dieses gilt Glaubenshelden und Zweiflern. Jesus, er macht da keinen Unterschied, sondern ich darf mit meinen Fragen, ich darf mit meinen Zweifeln, ich darf mit meinen Warum-Fragen zu diesem Herrn kommen und er ist da und er will mich umgeben. Er will mich tragen, er wird mich zum Ziel bringen. Warum ich gelassen sein kann, Jesus ist da in meinem Lebensboot. Und das möchte ich lernen und für mein Leben behalten. Was ich ansehe, gewinnt Macht über mich. Dieser Herr, der sein Leben für mich gegeben hat, dieser Herr, der auferstanden ist und der diese Welt und alle Mächtigen in der Hand hat und der auch mein Leben in der Hand hat, auf diesen Herrn darf ich vertrauen und er wird mich durch die Stürme meines Lebens bringen. Gelassenheit ist nicht die Harmlosigkeit eines Träumers, der die Augen vor der Realität verschließt, sondern Gelassenheit bedeutet Leben in Geborgenheit, die ich bei dem lebendigen Gott erfahren darf. Gelassenheit ist nicht Gefühlslosigkeit, sondern Hingabe an den, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Gelassenheit ist nicht irgendein philosophischer Gleichmut, sondern Vertrauen auf die Zusagen meines Schöpfers, der mich in diese Welt gestellt hat, meines Herrn, der mein Leben zum Ziel bringen will und meines Vaters, durch dessen Willen ich in diese Welt gekommen bin. Gelassenheit, weil ich in der Hand meines Gottes geborgen bin. Amen.